Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, es ist Zeit für Kontext mit einer Sendung von Christoph Keller. Gestern wurde überraschend bekannt, dass die Schweizer Nationalbank insgesamt 68 Milliarden Franken zur Verfügung stellt, um die größte Schweizer Grossbank, die UBS, zu stützen. Mit einer nicht ganz einfachen, aber so hofft man doch, effizienten Rettungsarchitektur. Heute Morgen reiben sich noch viele die Augen, aber andere sagen auch, es ist eine Rettungsaktion, wie man sie eben in anderen Ländern auch gesehen hat, kein Grund zur Aufregung. Bei mir im Studio ist jetzt Tobias Straumann. Er ist Historiker an der Universität Zürich, lehrt Wirtschaftsgeschichte und ist Spezialist für Währungsfragen und Bankenwesen. Tobias Straumann, wir haben in den Nachrichten die Schlagzeilen gehört. Es herrscht Erstaunen, Verwunderung. Hat Sie der gestrige Entscheid überrascht?
Ja, mich hat der Entscheid natürlich auch überrascht. Also das wäre unehrlich, wenn man jetzt kommen würde und sagen, das habe man alles vorausgesehen. Man kann höchstens sagen, dass es nicht völlig unerwartet kam, weil man ja schon seit längerem wusste, dass die UBS noch rund 50 Milliarden schlechte Papiere in ihren Büchern hat und oder hatte. Und das hat sie ja auch öffentlich gesagt. Also das ist keine Neuigkeit. Man hat einfach damit gerechnet, dass sie selber in der Lage sein wird, diese Papiere zu halten und dann mit der Zeit abzusetzen.
Noch in dieser Woche schreibt die Weltwoche groß auf dem Titelblatt «La crise n'existe pas» und lobt eigentlich die Eigenrekapitalisierung sowohl von UBS wie CS. So schnell ändern sich die Ansichten.
Ja, das war etwas verwegen, glaube ich auch. Also, aber das kann passieren.
Einmal mehr ist die Erkenntnis da, die Schweiz ist kein Sonderfall. Auch die UBS ist offenbar kein Sonderfall. Vielleicht, wenn wir einen Schritt zurückgehen, Tobias Straumann, gleich mal mitten in die ganze Geschichte hinein. Wo liegt denn eigentlich das Problem bei der UBS? Die UBS hatte schlechte Papiere in ihrer Bilanz. Gemerkt hat sie das offenbar schon, aber reagiert hat sie nicht.
Also im jetzigen Zeitpunkt konnte sie gar nicht mehr reagieren, weil das Hauptproblem im Moment ist ja der Kreditmarkt. Also es ist praktisch unmöglich, noch Geld zu bekommen. Es ist weniger die Börse, also die Börse macht einem auch etwas Angst, aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem. Das wirklich das Beklemmende ist, dass die Kreditmärkte nicht mehr funktionieren. Und zwar eigentlich der wichtigste Kreditmarkt ist ja der Interbankenmarkt, wo die großen Banken, zum Teil auch die großen Unternehmen, ständig Geld einander ausleihen zu relativ tiefen Zinsen. Und dieser Markt ist völlig blockiert und beziehungsweise man muss völlig überhöhte Zinsen zahlen. Und offenbar ist einfach, die UBS hat es probiert, hat einfach kein Geld mehr bekommen. Und das ist wirklich außerordentlich besorgniserregend. Und wir hoffen ja jetzt alle, dass mit diesen Staatsinterventionen endlich einmal dieser Markt wieder spielt. Und das muss jetzt in den nächsten Wochen passieren, sonst wird es wirklich, wirklich düster.
Der UBS ist plötzlich das Geld ausgegangen, aber ganz am Anfang, vor ein paar Jahren, hatten sie eben diese schlechten Papiere im Portfolio. Und offenbar hat die Eidgenössische Bankenkommission, die jetzt ja die damalige Führung der UBS scharf rügt, hat die Eidgenössische Bankenkommission auch nicht eingeschritten, um zu warnen, dass diese schlechten Papiere damals eben gefährlich sind.
Also ich weiß nicht genau, was zwischen der UBS und der Bankenkommission alles kommuniziert wurde. Vielleicht hat die Bankenkommission schon gewarnt, aber was sie eben nicht gemacht hat, im Unterschied zum Beispiel zu den spanischen Behörden, sie hat nicht verhindert, dass die UBS diese schlechten Papiere ganz normal bilanzieren konnte. Sie hätte das durchaus verbieten können, aber sie hat so um 2002, 2003 grünes Licht gegeben. Und das wirft auch die große Frage auf, ob zukünftige Regulierungen tatsächlich viel ändern werden. Es ist ja nicht so, dass wir keine Bankenregulierung haben. Man muss dann einfach im entscheidenden Moment Nein sagen können vom Staat aus. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig, wenn man gleichzeitig sieht, dass es einen boomenden Markt gibt und die Bank sagt, wir müssen da dabei sein, weil alle sind dabei. Aber das ist das Entscheidende für die Zukunft.
Wir haben gestern vor allem besorgte Gesichter gesehen, Tobias Straumann, wir haben besorgte Gesichter gesehen auf der Seite der Bundesbehörden, wir haben aber auch besorgte Gesichter gesehen auf der Seite der Banken. Wenn wir jetzt ganz kurz noch einmal die Architektur dieses Rettungsplans uns anschauen könnten, durch was unterscheidet er sich denn im Wesentlichen von den anderen Rettungsplänen, den Rettungsplänen in Deutschland, in anderen Ländern und auch dem Rettungsplan in der USA, in den USA?
Ja, es ist eine interessante Mischung zwischen dem ursprünglichen Plan von US-Finanzminister Paulson und den europäischen Plänen. Also die europäischen Pläne, die sind sehr klar, die wollen eine Teilverstaatlichung der Banken. Und vor allem, das ist ja der britische Plan, und die Idee dahinter ist, dass man als Staat auch Sicherheiten hat, wenn man sich schon diese Risiken auflädt. Das heißt zum Beispiel, dass der britische Staat Dividenden beziehen kann, sobald diese Banken wieder besser laufen. Er kann zum Beispiel auch verhindern, dass übertriebene Boni gezahlt werden für die Zeit, in der der Staat beteiligt ist. Und das ist eigentlich eine sehr kluge Idee, weil man eben als Steuerzahler sich schon fragen muss, was kriege ich als Sicherheit, wenn ich mich beteiligen will. Und der andere, der ursprüngliche Paulson-Plan, hat ja vorgesehen, dass man einfach die schlechten Papiere abkauft und dass der Staat die dann wieder absetzt. Und der Schweizer Plan ist eben eine interessante Mischung. Mich dünkt er wirklich sehr typisch schweizerisch. Der Staat spielt eine Rolle, aber doch nicht eine so weitgehende wie bei den europäischen Ländern. Der Staat beteiligt sich an der UBS, aber will nicht wirklich Aktionär sein und mitreden, und gleichzeitig übernimmt die Nationalbank die wertlosen Papiere und versucht sie weiter zu verkaufen. Also eine interessante Mischung.
Bei der eigentlich beide Seiten ein Stück weit das Gesicht wahren können. Die UBS muss nicht sagen, dass ein Teil oder dass sie teilverstaatlicht wurden, schon gar nicht ganz verstaatlicht, und die Bundesbehörden, die Nationalbank, muss dann nicht Verantwortung übernehmen für das weitere Geschäftsgebaren der UBS.
Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Das ist ja diese Pflichtwandelanleihe, und also die Eidgenossenschaft wird erst nach 30 Monaten Aktionär. Und die Idee ist eigentlich, dass man innerhalb dieser 30 Monate diese Wandelanleihe, also ist eine Obligation im Grunde genommen, wieder verkaufen kann und private, und dass die dann eigentlich Aktionäre werden. Also es ist sehr interessant, wie die Schweiz auf diese verschiedenen Pläne reagiert hat und sie neu zusammensetzt.
Es ist viel Geld, Tobias Straumann, 68 Milliarden Franken. Die Financial Times, wenn ich richtig informiert bin, hat geschrieben, die UBS ist sehr gut weggekommen mit diesem Plan. Warum so viel Geld?
Ja, sie ist sehr gut weggekommen. Also man ist ihr sehr weit entgegengekommen, eben dadurch, dass der Staat jetzt kein richtiger Aktionär wird. Und zum anderen übernimmt die Nationalbank eigentlich alle schlechten Schulden. Also etwas Besseres kann man sich als Bank eigentlich gar nicht wünschen. Und die UBS muss im schlimmsten Fall nochmal 6 Milliarden Verlust decken. Also wenn diese Papiere nicht so gut verkauft werden können, wie sie jetzt bewertet sind, dann muss die UBS nachher 6 Milliarden bezahlen. Aber das ist über einen Zeitraum von, wir wissen das nicht, 5, vielleicht sogar 10 Jahren. Und das kann sie dann gut wegstecken. Wieso so viel ist schon? Der Grund ist einfach, dass immer noch so viele schlechte Papiere da sind. Und es hat keinen Sinn zu sagen, wir übernehmen nur 10 Milliarden oder nur 20 Milliarden, dann hat die UBS immer noch 30 Milliarden, und das belastet den Ruf und die Glaubwürdigkeit der Bank immer noch ganz enorm, weil alle erwarten, irgendwann wird wieder abgeschrieben und es gibt wieder Verlust. Also da hat man sicher richtig entschieden, dass wenn man schon Schulden übernimmt, dass man gleich die ganzen Schulden übernimmt. Aber also für die UBS ist das ein wahnsinnig vorteilhafter Deal, kann man sagen.
Und doch ist man bedrückt. Ich habe gestern noch mit einem Vertreter des Managements der UBS gesprochen. Die Stimmung ist gedrückt. Tobias Straumann, wenn wir nochmal auf die Schlagzeilen zu sprechen kommen von heute Morgen, ist ja die Rede von einer Zeitenwende. Und es war schon im Vorlauf, eigentlich in dieser ganzen Finanzkrise, immer wieder ein eigentlich ideologisches Gefecht im Gange, wo die einen eben davon reden, dass wir in einer Zeitenwende uns befinden, dass wir am Ende einer Zeit des sogenannten Casino-Kapitalismus uns befinden, dass wir jetzt in eine Phase hineingekommen, in der eben diese aufgeblasenen Finanztitel nicht mehr die Rolle spielen werden wie bis anhin. Unterstützen Sie diese Sichtweise?
Also das ist eine Frage, die ich mir seit Wochen täglich mehrmals stelle. Sind wir wirklich
allein? Jetzt hören wir die Antwort.
Ja, also bisher habe ich immer die Meinung vertreten, dass es eigentlich keine Zeitenwende ist. Und zwar eigentlich aus historischen Gründen. Es gab nur einmal eine Zeitenwende in der Finanzgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das war in den 30er, 40er Jahren. Und das war eine, und zwar in ganz bestimmten Ländern, vor allem in den USA und in Großbritannien. Das sind ja damals schon die Weltfinanzzentren gewesen.
Was hat sich da ereignet?
Das war die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg. Es waren eigentlich zwei absolute Katastrophen, die innerhalb relativ kurzer Zeit aufeinander folgten. Und in den USA war die Weltwirtschaftskrise unvorstellbar. Also die Volkswirtschaft schrumpfte um 30%. Man muss sich das mal vorstellen. Die Arbeitslosigkeit erreichte 25%, regional wahrscheinlich noch mehr. Also das ist unvorstellbar. Von 25.000 Banken sind 10.000 Banken untergegangen. Also das sind Dimensionen, die wir zum Glück nicht annähernd erreichen werden. Und also das war eine Wendezeit und da wurde enorm viel reguliert, eben verstärkt dann auch im Zweiten Weltkrieg, wo die internationalen Finanzströme sowieso unterbrochen waren. Und das wurde ja dann wieder abgebaut weitgehend. Und dann hatten wir seit den 70er Jahren, also das ist mein zweites historisches Argument, hatten wir seit den 70er Jahren mehrere größere Krisen und es ist jedes Mal so gewesen, dass wir dachten, jetzt sei es eine Wendezeit und kaum war die Krise vorbei, ist dann eben gar nicht so viel passiert. Also mein persönliches Erlebnis war die Asienkrise. Das war ja eine globale Krise, die wirklich in Thailand begonnen hat und dann sich auf den ganzen südostasiatischen Raum, auf Russland, Brasilien und am Schluss sogar auf die Hedgefonds an der Wall Street ausgedehnt hat. Und ich dachte damals, jetzt fängt etwas Neues an und es ist sehr, sehr wenig passiert, wie wir jetzt sehen.
Das heißt mit anderen Worten, es wird weitergehen mit diesen, ich sage es jetzt mal, barocken Finanzkonstruktionen, mit diesen Futures, Options, mit einer globalen Erwartungshaltung, die dahinter steckt, mit einem Vertrauen darauf, dass sich jede auch noch so kitzekleine Zusatzerwartung in diesem Finanzsystem dann eines Tages auch auszahlen wird.
Ja, ich glaube schon, dass das wieder kommt. Natürlich wird jetzt eine nüchterne Phase folgen, weil eben die Banken sich natürlich zuerst wieder fangen müssen und man wird sehr langsam wieder in die riskanten Geschäfte hineingehen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das nicht wieder kommt. Man müsste ja eben wie in den 30er, 40er Jahren massiv regulieren. Also wenn ich das vielleicht mit der Katastrophe, also wenn wir mit der Verkehrsregulierung vergleichen darf, also man müsste jetzt nach einer, sagen wir, es gibt einen ganz schlimmen Unfall, man müsste jetzt sagen, gut, auf allen Straßen, auch Autobahnen nur noch 50. So etwas wird nicht kommen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner oder die britische Regierung so weit eingreifen wird, dass ihre Finanzplätze sich fundamental verändern. Das ist viel zu wichtig volkswirtschaftlich. Und deshalb glaube ich, dass wir in den nächsten 10 Jahren wieder Blasen erleben werden. Aber natürlich ganz andere, die wir jetzt noch nicht kennen. Wir haben schon eine Andeutung erfahren im Sommer mit den Lebensmitteln und den Rohstoffen. Es kann durchaus sein, dass sich das wiederholt. Es ist sogar wahrscheinlich, weil ja die Knappheit tatsächlich objektiv gegeben ist.
Der Kapitalismus ist ein riskantes Geschäft für uns alle, aber auf der anderen Seite gibt es ja den Staat. Und wenn wir etwas sagen können, Tobias Straumann, ist immerhin, der Staat hat sich zurückgemeldet. Dieser Staat, der ja von all den Managern, die jetzt bettelnd in Bern angetrabt sind, die eigentlich immer gesagt haben, diesen Staat braucht es nicht. Der Staat immerhin als Regulativ und als Konstante auch in der Geschichte ist zurück.
Das ist sicher richtig und es ist auch gut, dass die Leute wieder sehen, dass wir in einem gemischtwirtschaftlichen System leben. Es ist eigentlich ja, seit dem späten 19. Jahrhundert so, dass der Staat eine ganz wichtige Rolle spielt und uns seit dem Zweiten Weltkrieg sowieso. Aber was ich schon betonen möchte, es ist etwas ganz anderes, ob der Staat kurzfristig einschreitet oder ob er dann wirklich langfristig die Leitplanken so stark verändert, dass er wirklich die Aufsicht hundertprozentig haben kann, wie das eben nochmals in 30er, 40er Jahren passiert ist. Also man kann es eben mit der Katastrophenhilfe vergleichen. Es ist der Staat, wenn eine Katastrophe passiert, wenn eine Überschwemmung passiert, dann muss der Staat eingreifen. Das heißt ja aber eigentlich nicht, dass der Staat nachher stärker wird, sondern er zieht sich dann wieder zurück. Und das wird jetzt auch wieder der Fall sein. Es ist nicht so, dass jetzt automatisch der Staat im Finanzwesen eine viel stärkere Stellung hat. Es hängt jetzt ganz davon ab, was man für Regulierungen vorschlägt. Aber eben wie gesagt, ich erwarte nicht sehr weitgehende Veränderungen. In dem Sinne ist der Staat, hat der Staat seine Stellung nicht wirklich verbessert. Er hat wirklich nur wie eine Feuerwehr jetzt eingeschritten und zieht sich dann aber wieder zurück.
Sie sagen, ein gemischt wirtschaftliches System, in dem eben die Verantwortung für die Finanzwelt von den Banken und den Staaten gemeinsam betrieben wird gewissermaßen, sei eigentlich der Normalfall.
Ja, also ich würde es sogar ausweiten, überhaupt die ganze Volkswirtschaft. Ich meine, der Anteil des Staates an der Volkswirtschaft ist so ungefähr 50%. Also wir zahlen viel Steuern für viele Dienstleistungen, auch für staatliche Unternehmen oder halbstaatliche Unternehmen. Also der Staat hat eine enorme Rolle, hat über den Sozialstaat hat er es geschafft, dass man die sozialen Gegensätze sehr stark verkleinern konnte, aber das bedingt natürlich, dass der Staat eine starke Rolle hat. Das ist völlig unbestritten und ich finde diese ideologischen Diskussionen Staat versus Markt etwas seltsam manchmal. Also dass der Staat eine ganz wichtige Rolle spielt, ist völlig klar aus historischer Sicht.
Nur wurde das vielleicht zu wenig benannt in der letzten Zeit und es hat eine Art Diskurs gegeben, in dem eben der Markt wirklich hochgeredet wurde. Jetzt aber fragen sich natürlich die Leute und die Frage geht auch an Sie, Tobias Straumann, was habe ich denn als Steuerzahler, als Teilhaber an diesem Staat denn eigentlich von einem solchen Rettungsplan? Was ist mein Gegengeschäft jetzt volkswirtschaftlich gesehen?
Ja, das ist genau der Punkt, der heikel ist beim Schweizer Plan. Eben, wie ich vorher sagte, bei den europäischen Plänen ist es so, dass der Staat voll beteiligt ist und dadurch eben gewisse Sicherheiten hat. Das haben wir jetzt bei diesem Plan weniger. Es ist zwar so, dass eben die Eidgenossenschaft nach 30 Monaten, wenn sie will, also Miteigentümerin wird und dadurch natürlich gewisse Sicherheiten hat. Aber wenn jetzt diese Papiere beim Verkauf viel weniger Geld einbringen, als sie jetzt bewertet werden, ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber falls das der Fall ist, dann wird es sehr teuer für uns. Wir können nur hoffen, dass die UBS diese Papiere so tief bewertet hat, dass tatsächlich eine Chance besteht, dass das alles wieder durch den Verkauf zurückkommt und am Schluss vielleicht sogar ein kleiner Gewinn resultiert. Da kann ich nur hoffen, aber wir haben wenig Sicherheiten dafür bekommen. Deshalb sage ich auch, die UBS hat ein sehr gutes Angebot gekriegt von der Nationalbank und von der Eidgenossenschaft.
Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf hat gestern gesagt, wir schützen ja eigentlich die Einlagen der Sparerinnen und Sparer. Wir schützen mit dieser Aktion eigentlich das Volksvermögen und eigentlich das, was jeder von uns auf die Bank getragen hat. Und das wäre dann gewissermaßen der Gegengewinn für jeden von uns.
Das ist richtig, das ist einfach viel abstrakter. Aber das stimmt, das ist wahrscheinlich der zweite Grund, warum der Schweizer Staat so beherzt eingegriffen hat. Es ist ja eben so, dass alle europäischen Länder diese Garantien abgegeben haben. Und man hat bereits gesehen, dass wenn einzelne Länder vorpreschen, dass das sofort dazu führt, dass die Kunden ihre Gelder umschichten. Also Irland hat das zum Beispiel vor Großbritannien gemacht und sofort wurden Gelder in London abgezogen, nach Dublin transferiert. Und man hatte natürlich jetzt Angst, dass wenn die Schweiz nicht folgt mit dieser Garantieerklärung, dass dann die Kunden, vor allem die internationalen Kunden oder die größeren inländischen Kunden, ihre Gelder ins Ausland transferieren. Und da hat also der Bundesrat recht, wenn er sagt, das sei ein Beitrag zur Sicherung dieser Guthaben. Das stimmt schon und ich glaube, das war der zweite wichtige Grund, warum man das gemacht hat, neben dem Problem, dass eben die UBS kein Geld mehr selber auftreiben konnte.
Vertrauen ist ja jetzt das Zauberwort in aller Munde, schon fast parodistisch wird es hier immer wieder gebraucht. Vertrauen, Tobias Straumann, wenn ich jetzt mal frage, um was für ein Vertrauen geht es denn eigentlich im jetzigen Moment? Sie als Wirtschaftshistoriker.
Ja, Also das Vertrauen bei den Finanz- oder Kreditmärkten ist ja dasjenige, dass wenn ich etwas ausleihe, dass ich es wieder zurückkriege. Und das scheint eben offenbar weg zu sein oder sehr, sehr gering geworden zu sein. Und dadurch eben haben wir dieses Problem. Und man hat ja, eigentlich läuft ja die ganze Finanzkrise nach einem gewissen Drehbuch ab. Der Staat hat ja am Anfang sehr, sehr zurückhaltend reagiert über die Zentralbank. Man hat einfach Geld zur Verfügung gestellt. Und jetzt hat man eigentlich gemerkt, dass das Vertrauen nicht zurückkommt, wenn man nicht ganz ein ganz klares Signal sendet. Das Interessante ist jetzt aber, dass also die europäischen Zusicherungen, aber auch die Änderung des amerikanischen Plans, der auch Richtung europäisches Modell geht, dass eben der Staat sehr viele Garantien abgibt, das hat noch nicht dazu geführt, dass diese Kreditmärkte sich beruhigt haben. Das zeigt, dass der Vertrauensverlust ist absolut einzigartig. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, dass dieser Unterschied zwischen dem normalen Zins und dem Zins, den die Banken untereinander jetzt verlangen, nie mehr so hoch gewesen ist seit Pearl Harbor. Also und das ist eine unglaubliche Analogie, wenn man denkt, oder? Also der japanische Überfall auf die amerikanische Flotte im Ostpazifik 1941, und das hat ja den Zweiten Weltkrieg eigentlich entschieden, mittelfristig. Also das ist wahnsinnig. Und eben wie gesagt, wenn jetzt das Vertrauen mit diesen Plänen nicht zurückkommt, dann hat man also kein Mittel mehr. Man hat jetzt wirklich das bei diesem Drehbuch wirklich der letzte Akt gewesen. Das ist das letzte Mittel, das der Staat noch einsetzen konnte.
Der erste Akt war ja das Vertrauen darauf, dass relativ unbemittelte Menschen in den USA sich Häuser kaufen dürfen. Häuser kaufen können, dass sie das dann schon finanzieren werden, weil man das Vertrauen gehabt hat, dass es dann irgendwann auch mit dieser unteren Mittelschicht aufwärts gehen wird, weil ja dieser Trickle-Down-Effekt funktioniert, wonach auf seltsame Weise der Reichtum immer von oben nach unten rieselt, und wenn es denen ganz oben gut geht, die da unten eben auch eines Tages profitieren werden. Und dieses Vertrauen, Tobias Staumann, scheint ja auch weg zu sein.
Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob die Begründung diejenige war, die Sie jetzt gegeben haben. Ich glaube eher, man hat einfach darauf gesetzt, dass die Häuserpreise weiter steigen werden. Und man hatte das Gefühl, dass das noch lange gehen wird. Und das Zweite ist schon deutlich geworden, dass durch diese Verbriefung der Schulden, also dadurch, dass man diese Hypothekarschulden handeln konnte, ist der Abstand zwischen dem Schuldner, also derjenige, der das Haus haben wollte, und demjenigen, der dann wirklich die Zinsen kriegte. Dieser Abstand war ganz enorm. Also es war nicht wie bei einer Raiffeisenkasse, die im Dorf sitzt und jeden Schuldner persönlich kennt und genau weiß, wie die finanzielle Situation ist. Und in einem solchen Kontext kann das nicht passieren. Also das spielt ganz sicher eine große Rolle, dass die Verwurstung oder die Verschachtelung dieser Schulden hat dazu geführt, dass die Inhaber der Wertpapiere keine Ahnung mehr hatten, woher eigentlich diese Zinszahlungen kommen. Und das macht natürlich immun gegen Risikoüberlegungen. Wenn dann noch Ratingagenturen sagen, das kann ja gar nicht schiefgehen, dann ist sowieso jede Hemmung natürlich ausgeschaltet.
Ist Immunität gegen Hemmungen gleichbedeutend mit Gier? Immerhin sind ja in den letzten 10 Jahren sehr viele Leute sehr reich geworden in diesem System.
Ja, ich glaube schon, dass das eine enorme Rolle spielt, aber das hat mit dem Finanzsystem zu tun.
Also, keine anthropologische Konstante.
Ja doch, es ist sicher eine anthropologische Konstante, aber es spielt eine Rolle, in welchem Kontext diese Gier sich entwickeln kann. Wenn ich natürlich weiß, dass ich durch hohes Risiko auch viel verdienen kann und dass ich diesen Verdienst behalten kann, selbst wenn es nachher schief läuft, das sind natürlich völlig abstruse Anreize, und ich glaube, da würde jeder Mensch in einer solchen Situation gleich reagieren, oder da müsste man den Job wechseln. Aber wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, hat man wenig Chancen, aus diesen Anreizen ungeschoren davonzukommen. Also das ist ganz klar. Darf ich noch anfügen? Was natürlich ganz entscheidend ist für jede Finanzblase, und das hängt auch damit zusammen, oder das erklärt auch, warum dann das Risikogefühl so verschwindet, sind die tiefen Zinsen. Wenn man natürlich weiß, dass es vermutlich noch lange billig sein wird, Kredite aufzunehmen, dann nimmt man natürlich sehr viele Kredite auf. Und das sehen wir immer. Immer wenn längere Zeit billiges Geld vorhanden ist, gibt es immer eine Blase. Auch in der Schweiz in den späten 80er Jahren, wo die Schulden nicht mal verbrieft wurden. Da haben ja mehrere Kantonalbanken sind nachher Konkurs gegangen, weil sie eben viel zu großzügig Geld geliehen haben.
Und niedrige Zinsen geben einem das Gefühl, über sehr viel Geld zu verfügen. Man hat dann das Gefühl, für 10.000 Franken muss ich ja nur 2,2% Zins zahlen, während wenn ich 15% Zins bezahlen müsste, dann würde ich eben sagen, ups, ich habe mir da doch einiges aufgebürdet.
Ja, ganz genau so funktioniert das. Da bin ich völlig überzogen und das ist wirklich historisch erhärtet. Immer wenn wir längere, wie gesagt, niedrige Zinsen haben über längere Zeit, dann gibt es irgendwo eine Blase. Und wo dann genau, kann man nicht voraussagen, aber es ist immer so, dass dann die Risikobereitschaft extrem groß wird.
Internationale Agenturen, die Weltbank, die Bretton Woods-Institutionen, Regierungen, transnationale, internationale Organisationen reden jetzt alle von neuen Regulierungen. Vielleicht zum Schluss, Tobias Straumann, in welche Richtung gehen jetzt diese neuen Regulierungen, die da diskutiert werden? Es wird über Bretton Woods 2 gesprochen, es wird über eine neue Architektur des Finanzsystems gesprochen. In welche Richtung bewegt sich das jetzt oder bewegt sich da gar nichts?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber eben nicht aus der Erfahrung mit der Asienkrise, wo man dieses Wort internationale Finanzarchitektur kreierte, man hat dort wirklich viel darüber diskutiert und Ausschüsse gebildet. Aus dieser Erfahrung muss ich sagen, erwarte ich nicht allzu viel. Ich könnte mir vorstellen, dass man Eigenkapitalvorschriften verändert, also dass die Banken dann wirklich mehr eigenes Kapital haben müssen, dass sie, wenn sie sich verschulden, dass der Anteil der Schulden nicht mehr so hoch sein darf, also dieser Leverage Ratio, dass man da Veränderungen vornimmt. Aber sonst, ja, was das internationale System anbelangt, glaube ich, gibt es keine Veränderungen, weil das Entscheidende wäre, dass man den internationalen Kapitalverkehr kontrolliert. Und da sehe ich überhaupt keine Mehrheit oder einen Konsens, dass das kommen sollte.
Was würde das denn bedeuten, wenn man den kontrollieren würde?
Ja, das hätte natürlich bedeutet, dass die UBS zum Beispiel gar nicht in diesem Subprime-Market so groß einsteigen hätte können. Oder es hätte bedeutet, dass die asiatischen Länder nicht alle Schulden der USA finanzieren hätten können. Das wäre nicht funktioniert. Es hätte nie diese Blase gegeben. Aber ich wie gesagt, das war eine ganz historisch spezielle Situation, 30er und dann noch der Krieg, 30er Jahre und der Krieg und das ist wirklich, da hatte der Staat ja schon die Mittel in der Hand. Er hat das schon kontrolliert. Er hat sich einfach geweigert, das wieder schnell zu liberalisieren. Und da sind wir nicht, oder? An diesem Punkt sind wir nicht. Da bin ich wirklich ziemlich überzeugt, dass wir da überhaupt keine Veränderung sehen werden.
Eine Rückkehr zur Realwirtschaft, sagen einige, dass man wirklich wieder auf die produktiven Werte schaut, auf das, was die Menschen tatsächlich produzieren. Wäre das eine Wende, die sich jetzt abzeichnet?
Ja, da muss ich leider auch wieder dagegen argumentieren. Das glaube ich überhaupt nicht, weil diese Unterscheidung ist auch nicht sinnvoll. Ich meine, wenn wir hier im Radio jetzt miteinander reden, ist jetzt das Realwirtschaft. Ich meine, wir produzieren ja auch nichts und trotzdem braucht es braucht Medien, es braucht Informationsverarbeitung. Und die Banken sind ja im Grunde genommen auch nichts anderes als Informationsverarbeiter. Sie ziehen Kapital an, weil sie besser wissen, wo man das Kapital hinlenken sollte. Und das betrifft die Realwirtschaft wie auch natürlich Finanztransaktionen, aber das ist kein künstlicher Teil der Wirtschaft, das ist ein integraler Bestandteil. Und ich meine, man könnte so argumentieren, dass die meisten Dienstleistungen sind eigentlich wertlos, weil sie nichts Produktives wirklich herstellen. Und deshalb glaube ich das überhaupt nicht, dass man da in eine neue Ära eintreten wird.
Herzlichen Dank, Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich und Experte für das Finanzsystem, hier live in einer Sendung von Christoph Keller.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.